Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen bei Spurensuche, dem True Crime Podcast von Volksfreund.de. Es ist März 2005, ein Dienstagmittag. Ein Anruf geht bei der Bitburger Polizei ein. Am Apparat eine Frau Mitte 30. Sie behauptet, ihren eigenen Vater umgebracht zu haben, und zwar vor 6 Jahren. Der Polizist glaubt ihr zunächst nicht und hat Zweifel. Erlaubt sich da jemand einen schlechten Scherz? Schließlich gilt der Mann nicht als verstorben, nicht einmal als vermisst. Und dazu kommt, dass sich bald herausstellt, dass die Anruferin offenbar psychisch krank und in Behandlung ist.
Aber schnell wird den Ermittlern klar, dass es sich um mehr handeln muss als einen schlechten Scherz. Und dass es einen Mordfall gibt, von dem jahrelang niemand etwas mitbekam. Über diesen Fall von vor knapp 25 Jahren, der beinahe nicht aufgedeckt worden wäre, einem der spektakulärsten Fälle der Region Trier, sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hi.
Hallo.
Hallo. Es geht heute um einen Familienstreit, der eigentlich fast das perfekte Verbrechen gewesen wäre. Es gab keine Zeugen, keine Leiche. Das Opfer wurde nicht einmal vermisst. Du warst damals mit dabei, als der Fall vor dem Gericht in Trier verhandelt wurde. Wie haben die Polizisten in Bitburg damals reagiert, als eine Frau bei ihnen anrief und sagte, ich habe meinen Vater umgebracht?
Ja, die haben natürlich zunächst an einen schlechten Scherz geglaubt, weil sowas kommt ja nicht alle Tage vor. Ich habe mit dem Beamten, der damals am Telefon war, auch selbst gesprochen. Der sagt, also das ist mir noch nie passiert. Und er wusste zunächst gar nicht, wie er reagieren sollte und hat dann die Frau gebeten, weil sie es telefonisch angezeigt hatte, komm doch bitte mal auf der Wache vorbei und erzähl das in aller Ruhe.
Aber selbst als die Frau bei der Wache ausgesagt hat, bestanden noch Zweifel bei der Polizei, oder?
Da bestanden noch Zweifel, richtig. Aber sie haben ja dann versucht, die Aussagen der Frau zu überprüfen. Und da haben sie dann den Eindruck gehabt, da könnte doch was dran sein an den Angaben.
Wie kam das?
Es kam so, die Mutter der Tochter wohnte in einem Ort in der Nähe von Bitburg. Und folglich ging man ja auch davon aus, dass der Vater, wenn er noch am Leben ist, bei dieser Mutter eben lebt. Und dann hat die Polizei eine Streife hingeschickt. Und die Streife, beziehungsweise einer der Beamten, hat geschellt. Und die Mutter kam und sie haben gesagt, ja, wir hätten mal gern ihren Ehemann gesprochen. Und daraufhin sagte die Frau, sie würde nichts ohne ihren Anwalt sagen. Und da dachten die Beamten, na ja, wenn da nicht vielleicht doch was dran ist an den Angaben der Tochter.
Weil bis zu diesem Punkt wurde der Mann ja gar nicht vermisst. Es wurde sogar noch Rente für ihn bezogen.
Richtig, der Mann wurde nicht vermisst. Er war 1998 pensioniert worden, hatte zuletzt in einer Behörde als Sachbearbeiter gearbeitet. Und die Tat lag ja dann schon zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre zurück. 2005 war das, als die Tochter zur Polizei gegangen ist. 6 Jahre, in denen tatsächlich Rente geflossen ist. Und zwar ein ganz erklecklicher Betrag. Das waren, glaube ich, rund 1.600 Euro im Monat. Man hat das im Prozess später zusammengerechnet und kam auf eine Summe von 100.000 Euro, die insgesamt geflossen sein sollen, obwohl der Mann schon tot war.
Was wissen wir denn genau über die Familie? Wo kam die Familie her?
Ja, der Vater war ursprünglich aus Breslau. Er war gelernter technischer Zeichner und arbeitete zuletzt bei der Behörde. Er ist dann, wie gesagt, 1998 in Frührente gegangen. Und Ehefrau halt, eine Tochter und ein Sohn. Eine ganz normale Familie, würde ich mal sagen.
Die kamen ja nicht ursprünglich aus Bitburg, sondern sind erst später nach Bitburg gezogen. Wo kamen sie denn eigentlich her?
Sie lebten zu dem Zeitpunkt, als die Tat geschah, in Overath. Das ist ein Ort in der Nähe von Köln, etwa 25 Kilometer entfernt. 30.000 Einwohnerort, der ist eigentlich deswegen relativ beliebt, weil man von dort aus schnell nach Bonn oder Köln pendeln kann.
Und was waren das für Familienverhältnisse? Also wenn der Vater umgebracht wurde, lag ja irgendwas im Argen.
Ja, der Vater wird als sehr tyrannisch beschrieben. Die Ehefrau hat später mal gesagt im Prozess, er war krankhaft eifersüchtig, ein Hypochonder. Sie hat die Ehe als Martyrium beschrieben. Der Mann, der habe auch sehr viel Alkohol getrunken. Der habe nicht nur sie geschlagen, sondern auch den Sohn und die Tochter und die Familie auch schon mal bedroht. Mir ist eine Aussage aus dem Prozess in Erinnerung geblieben. Einmal hat er sogar eine Scheibe Brot und 4 Wurstscheiben an die Küchenwand genagelt, hat die Ehefrau damals gesagt. Also er war nicht der nette Zeitgenosse von nebenan offenbar.
Wie ging denn jetzt die Polizei weiter vor? Also da war dieses komische Verhalten der Ehefrau. Wie haben sie dann weitergemacht? Es gab ja bis jetzt keine Leiche, keine weiteren
Anhaltspunkte. Es gab keine Leiche, kein gar nichts. Und die Ehefrau hat, auch wenn Bekannte in der Vergangenheit mal nach ihrem Mann gefragt hatten, immer gesagt, er ist in Südfrankreich. Der kümmert sich da um ein Häuschen, was wir kaufen wollen. Und er ist halt dahin verzogen und wir ziehen nach. Die Polizei war jetzt natürlich auf der Suche nach irgendwelchen Spuren und hat sich dann in der Provence, in Draguignan, das ist eine Kleinstadt in der Provence, wie gesagt, erkundigt. Und siehe da, als sie bei der Polizei angerufen hat, haben die festgestellt, dass tatsächlich ein paar Jahre zuvor dort im Wald menschliche Überreste gefunden worden waren, die man nicht zuordnen konnte. Und da wurde die Sache natürlich für die hiesige Polizei interessant. Da hatte man gleich den Verdacht, es könne sich womöglich um die Überreste von dem besagten Mann handeln.
Wie sind die denn überhaupt auf Frankreich gekommen? Wegen dem Hinweis von der Frau oder hatte das andere Gründe?
Ja, das hatte die Tochter gesagt. Ne? Die Tochter hatte also die Tat relativ genau beschrieben. Sie hat erzählt, wie sie ihren Papa mit einem orangefarbenen Nylonseil, das sie aus der Garage geholt hatte, erdrosselt hat. Der lag im Bett, der war bewusstlos. Sie hat ihn dann erdrosselt. Dann hat sie ihrer Mutter Bescheid gesagt. Die beiden Frauen haben dann den Leichnam in blaue Müllsäcke verpackt, in ihr Fahrzeug eingeladen, in den Kofferraum und sind am nächsten Tag nach Südfrankreich, nach Draguignan gefahren. Sie kannten sich da unten relativ gut aus, weil sie da immer Urlaub gemacht haben. Das war also der Grund, warum sie Papa da entsorgt haben.
Da muss man aber ziemliche Nerven haben, mit einer Leiche im Kofferraum über die Grenze zu fahren, oder? Da kann man ja jederzeit kontrolliert werden.
In der Tat, aber die Grenzkontrollen waren auch damals schon abgeschafft, da gab es keine. Also ich sag mal, das Risiko war womöglich überschaubar. Klar, wenn jemand dann in einen Unfall verwickelt wird und dann kann es womöglich eng werden, aber sie haben sich halt für diese Art der Beseitigung des Leichnams entschieden und haben das durchgezogen. Sie haben übrigens auch den Sohn mitgenommen, der saß die ganze Zeit im Auto, als sie da runtergefahren sind und er wusste von gar nichts. Er wusste weder, dass sein Vater umgebracht worden ist, noch dass man die Leiche im Kofferraum hatte und damit nach Südfrankreich gefahren ist.
Und die Leiche wurde da einfach in einem Gebüsch abgelegt oder begraben oder?
Die kannten sich, wie gesagt, relativ gut aus, weil sie da immer Urlaub machten. Und das war in einem Waldstück. Da haben sie die Müllsäcke abgelegt und haben die auch mit Blättern, Reisigästen und so weiter zugedeckt. Aufgefallen ist das Ganze kurioserweise erst 2 Jahre später, als ein Wanderer austreten wollte. Und dem sind die Müllsäcke, die waren offen, in der Zwischenzeit aufgefallen und da ragten wohl auch Knochen hinaus. Und so hat man den Leichnam bzw. die sterblichen Überreste überhaupt gefunden.
Du hast eben gesagt, der Mann war bei der Tat bewusstlos. Die Frau hatte ihn über Tage hinweg mit starken Beruhigungsmitteln ruhig gestellt. Warum?
Weil sie halt gesagt hat, ich halte das so nicht länger aus mit dem. Frührentner, tyrannisch, zu Hause die ganze Zeit. Es muss wohl ständig Streit gegeben haben. Er soll der Familie ja sogar mit dem Tod gedroht haben, sollte die Frau sich scheiden lassen, beziehungsweise die Kinder einpacken und ihn verlassen. Also es war eine ganz angespannte Situation offenbar. Und daraufhin hat sie halt beschlossen, ihren Mann zu sedieren, sage ich mal, über viele Tage hinweg hat sie ihm ein Neuroleptikum in den Tee gemischt und er wurde zusehends schlapper, lag dann am Ende nur noch im Bett und wurde schließlich auch bewusstlos. Und das war eben der Zeitpunkt, wo die Tochter gesagt hat, ich muss jetzt handeln.
Und kam das für die Mutter überraschend oder hat sie die Tochter da irgendwie ermutigt oder?
Ja, da gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Es hieß dann einmal, dass sie angestiftet worden sei, die Tochter von der Mutter. Die Mutter hat das in Abrede gestellt, hat gesagt, sie habe überhaupt nichts mit dem Ableben des Mannes zu tun. Sie sei sozusagen erst dazu gerufen worden, als das Ganze schon passiert sei. Und dann habe sie ihrer Tochter halt geholfen, den Leichnam zu entsorgen. Die Tochter hat damals im Prozess gesagt, dass sie das nicht länger mit ansehen konnte, wie ihr Vater da so vor sich hin vegetierte. Wörtlich sagte sie da, habe ich beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen.
Der Mord war 1999. Jetzt sind wir 6 Jahre später. Da war dieser Anruf der Tochter. Warum hat die denn überhaupt angerufen? Also es wäre ja irgendwie nie aufgefallen vermutlich.
Du sagst es genau richtig, das wäre nie aufgefallen. Die Tochter hatte nach eigenen Angaben, so hat sie es mehrfach geschildert, Gewissensbisse. Sie war ja zur damaligen Zeit, 2005, im März in psychischer Behandlung in der Nähe von Bitburg. Und sie hat diese Gewalttat auch mitverantwortlich gemacht für ihre eigene psychische Erkrankung und ging wohl auch davon aus, wenn ich zur Polizei gehe, wenn ich mich offenbare nach so langer Zeit, dann hören vielleicht meine Probleme auch zumindest ein Stück weit auf.
Nun hatte die Polizei jetzt die Aussage der Frau, von der sie zumindest am Anfang nicht wusste, wie zuverlässig ist das denn? Und die Ehefrau des mutmaßlich Ermordeten zu dem Zeitpunkt, wie ist sie denn dann weitergegangen? Also man hatte dann die Leichenteile, wie konnte dann die Polizei das alles rekonstruieren?
Die Leichenteile waren ja zunächst noch in Frankreich, man ist hingeflogen. Also da sind drei Beamte der Trierer Mordkommission und ein Staatsanwalt sind nach Nîmes oder wohin geflogen in Südfrankreich, haben sich dort mit den zuständigen Beamten getroffen, haben letztendlich auch einen genetischen Fingerabdruck der Knochen genommen, beziehungsweise das Forensiker haben das gemacht. Und beim Abgleich hat sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um den Ehemann beziehungsweise Vater der einst in Overath wohnenden Familie handelt.
Diese Leiche in Südfrankreich hat aber wahrscheinlich bei den französischen Behörden auch für riesige Ermittlungen gesorgt, oder?
Also wie groß die Ermittlungen waren, weiß ich nicht. Man hat jedenfalls alles getan, um die Überreste zu identifizieren. Das Ganze hat nicht funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Franzosen sehr froh waren, als sich ein paar Jahre später dann herausstellte, um wen es sich dabei handelte.
Der Mann ist allerdings nicht vermisst worden. Also da wurde die Rente weitergezahlt und die Ehefrau hat eben immer gesagt, naja, der ist in Frankreich. Warum hat den denn niemand mal besuchen wollen?
Das ist korrekt. Verwandte hatte der Mann offenbar keine. Bekannte, die sich nach ihm erkundigt hatten, die wurden dann sozusagen abschlägig oder damit vertröstet, dass die Frau gesagt hat, ja, der Ehemann, der ist schon nach Frankreich vorgefahren, der sucht da ein Häuschen für uns und wir wollen ja auch alle da nach Frankreich ziehen. Und damit haben die sich auch begnügt. Und wenn es darum ging, dass er sich ummelden musste oder einen Pass verlängern sollte und so weiter, hat die Ehefrau die Unterschrift von ihm gefälscht. Das ist also auch bei den Behörden nicht aufgefallen, das Ganze.
Und das, obwohl die Familie tatsächlich auch nach Frankreich gezogen ist. Sie sind ja nicht in Overath geblieben, oder?
Das ist korrekt. Die Familie ist kurze Zeit später tatsächlich auch nach Frankreich gezogen. Wohin genau, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, das war auch in der Provence gewesen, weil sie sich da recht gut auskannte. Und da blieben sie dann ja auch eine ganze Zeit lang, bis sie irgendwann umgezogen sind nach Bitburg. Die Frau kam, kann ich mich erinnern, aus der Eifel, beziehungsweise eine Schwester von ihr lebte noch in der Eifel. Und das war wohl auch der Grund, warum sie in die Nähe von Bitburg gezogen sind.
Wie hat denn die Ehefrau des Getöteten ihren Lebensunterhalt in der Eifel verdient?
Ja, das ist auch ganz interessant. Sie hat sich quasi als Heilerin, als Wunderheilerin niedergelassen, hat dort auch jede Menge Patienten, Patientinnen behandelt, Krebskranke mit den dubiosesten Versprechungen nicht geheilt, wie sich im Prozess herausstellte. Wie gesagt, sie war Wunderheilerin und ich glaube auch eine Art Schamanin.
Nun hatten die Behörden ja doch irgendwie alles zusammen. Also es gab eine Leiche, es gab ein Geständnis, zumindest von der Tochter, und es gab zumindest zwei Tatverdächtige. Aber es gab noch keine Anklage. Warum?
Ja, es war halt schwierig, das Puzzle so ein bisschen zusammenzusetzen. Man hatte eine ganze Handvoll Indizien, aber letztendlich die Indizien zusammen reichten noch nicht aus, um die beiden Frauen anzuklagen. Der entscheidende Puzzlestein war ein Giftgutachten, was die Homburger Rechtsmedizin gemacht hat. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so einfach. Die hatten also von den sterblichen Überresten, die in Frankreich gefunden worden waren, Haarproben analysiert und in diesen Haarproben hatte sich es hat Monate gedauert, fast ein ganzes Jahr, hat sich dann tatsächlich dieses Gift extrahieren lassen, dieses Neuroleptikum. Und das war letztendlich das Puzzlestück, mit dem Staatsanwalt Erik Samel dann auch die beiden Frauen anklagen konnte, weil es die Aussagen der Tochter gestützt hatte. Die hatte genau das behauptet immer, dass die Mutter durch ein starkes Medikament ihren Vater sozusagen bis zur Bewusstlosigkeit sediert hatte.
Und vorher, diese Aussagen reichten nicht aus?
Reichten offenbar nicht, um sie anzuklagen, genau.
Warum ist es denn in Deutschland so schwer, teilweise angeklagt zu werden, obwohl man die Tat gesteht?
Wenn du jemanden anklagen möchtest, dann musst du ja starke Indizien bzw. Beweise dafür haben. Da reicht jetzt mitunter eine Aussage nicht aus, weil es kommt häufiger oder besser gesagt, es kommt immer mal wieder vor, dass Leute sich einer Tat bezichtigen, die sie überhaupt nicht gemacht haben.
Gut, also nun gibt es alles zusammen. Es gibt die Anklage. Wie verlief dann die Gerichtsverhandlung?
Ja, der Prozess zog sich relativ lange hin, fast ein ganzes Jahr. Ich glaube, 9 Monate hat es gedauert. Vom ersten Prozesstag bis zum Urteil, was dann letztendlich im April 2008 gefällt worden ist. Es wurden viele Zeugen gehört, viele Indizien wurden behandelt. Das toxikologische Gutachten wurde natürlich vorgestellt und so weiter, bis es dann im April 2008 das Urteil am Trierer Landgericht gab. Es wurden beide Frauen verurteilt. Die Tochter wurde zu einer Gefängnisstrafe von 10 Jahren wegen Totschlags verurteilt. Und die Mutter wurde sogar noch härter bestraft, obwohl sie den Ehemann ja nicht selbst getötet hatte. Sie wurde wegen Anstiftung zum Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Tochter wurde zugute gehalten natürlich, dass sie ein lückenloses Geständnis, wenn auch spät, aber doch umfassend abgelegt hatte. Und bei der Mutter kam natürlich strafverschärfend hinzu, dass sie die Tat die ganze Zeit geleugnet hat, bis zum Schluss.
Und warum haben die Richter auf Totschlag und nicht auf Mord entschieden?
Damit jemand wegen Mordes verurteilt werden kann, müssen ja gewisse Mordmerkmale erfüllt sein. Beispielsweise ist das Habgier, machtlos, so niedrige Beweggründe oder zur Verdeckung einer Straftat. Von diesen Mordmerkmalen war in diesem Fall hier keines erfüllt. In dem Fall ist es auch egal, ob jemand wegen Mordes oder Totschlags verurteilt ist. Selbst ein Totschläger oder jemand, der wegen Totschlags verurteilt wird, kann deswegen zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt werden.
Alles in allem aber auch eine sehr tragische Familiengeschichte.
Eine sehr tragische Familiengeschichte, das stimmt. Zumal der Sohn der Familie war in einer Einrichtung für behinderte Menschen, wurde dort behandelt. Die Tochter hatte selbst eine Tochter bekommen, die von der Mutter dann auch aufgezogen wurde, kam dann später in ein Kinderheim, als die beiden Frauen ins Gefängnis kamen. Das Ganze ist ja schon eine Zeit lang her und ich hatte vor etwa 6 Jahren mal nachgefragt, was aus den beiden Frauen geworden ist. Und die waren zum damaligen Zeitpunkt schon aus der Haft wieder entlassen. Das war ja 10 Jahre nach dem Urteil. Da kann man davon ausgehen, wenn beide wegen guter Führung etc. ein bisschen früher entlassen worden sind, waren die wahrscheinlich schon seit 1-2 Jahren wieder draußen. Was sie jetzt machen, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht.
Ein Familienvater wird von seiner Tochter erdrosselt. Zusammen mit ihrer Mutter vertuscht sie den Tod des Vaters, dessen Verschwinden nicht einmal aufzufallen scheint. Selbst ein Geständnis der Tochter reicht fast nicht aus, um sie und die Mutter zu verurteilen. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Gern geschehen.
Mehr zum Fall lest ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.